Wir möchten, liebe Geschwister, eine solche Woche unter dem Worte Gottes nicht vorübergehen lassen, ohne einen Blick getan zu haben in das aktuelle Geschehen in biblischer Sicht, Gegenwartsgeschehen. Wo stehen wir heute zeitlich? Was erleben wir heute? Was geschieht? Erstens, wichtig zu erkennen, zu wissen, sogar nur, dass das eine Wort Jesu den Jüngern als Antwort gegeben, es ist nicht eure Sache zu wissen um Zeit und Stunde, auch des Menschen Sohn weiß es nicht, auch die Engel im Himmel nicht, der Vater im Himmel hat das bei sich in Reserve gehalten. So steht geschrieben, zu der Zeit und galt für die Zeit, als Jesus in Niedrigkeit auf Erden war. Nun hat Jesus immer wieder gesagt, wiederum steht geschrieben. Und das gilt nun auch hier. Die letzten Tage des Lebens Jesu sind herangekommen. Und wir lesen Johannes 13, die ersten Verse. Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. So wusste er jetzt etwas um Zeit und Stunde. Aber erst wann? Als sie herangekommen war. Eine Gruppe seiner Widersacher begegnet ihm, denen sagt er auf den Kopf zu, das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Wusste er noch mal etwas von einer Stunde, die gekommen war. Und mit diesem Wissen trat er vor das Angesicht seines himmlischen Vaters und beginnt das sogenannte hohe priesterliche Gebet mit welchen Worten? Vater, die Stunde ist gekommen. Ja. Wusste er jetzt etwas? Er, der gesagt hat, auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Aha. Wiederum steht geschrieben, jetzt für uns, durch den Apostel Paulus, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Oh, das schrieb er vor 2000 Jahren. Alle Propheten haben geweissagt, nicht für sich und ihre Zeit, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebt. Das sind wir. Die Dinge sind so formuliert, gesetzt, dass sie dann sitzen und gelten, auch zeitlich betrachtet, wenn die von Gott bestimmte Zeitenstunde herangekommen ist. Da wir den Zeitcharakter erkennen, und zwar so genau, dass die Stunde schon gekommen ist. Paulus im Römerbrief. Paulus. Johannes nimmt es noch genauer, der wendet sich nicht wie Paulus an Menschen, die in Christus schon vollkommen gemacht sind, sondern an Kindlein in Christus und schreibt, Kindlein, es ist, der weiß genau, wie viel Stunde es geschlagen hat, es ist die letzte Stunde. Beschreibt sofort den Charakter dieser letzten Stunde, dass der Antichrist kommt. Und deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und wir wissen, der Antichrist lebt heute schon. Und wenn ich das ausspreche, weiß ich auch, was das für mich bedeutet. Dass ich an vorderster Front stehe, ne? Und nur in der ganzen Waffenrüstung Gottes noch überleben kann. Ne? Johannes, Jesus, Paulus, Johannes. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Offenbarung 14, ein starker Engel hat auszurufen, sodass alle Völker, Nationen, Sprachen auf der ganzen Erde es hören, indem er das Evangelium aller Zeitalter zu verkündigen hat. Gebt nur dem Gott die Ehre, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Das ist Gottes Wort. Das Evangelium, das zu allen Zeitaltern gilt. Betet keinen anderen Gott an, als nur den, der Himmel und Erde geschaffen hat, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. So. Wer weiß es jetzt? Einmal die Engel, die müssen sie ausposaunen. Und jetzt weiß es eine ganze gottlos gewordene Menschheit, dass die Stunde des Gerichtes Gottes gekommen ist. Nämlich die letzten 7 Jahre, vielleicht noch genauer, sogar erst die zweiten 3,5 Jahre. So. Stimmt es also? Und dann haben wir noch Amos 3, Vers 7. In den ersten Versen vom 3. Kapitel werden etwa 6 Dinge aufgezählt, die für den damaligen Menschen Selbstverständlichkeiten waren. Und jetzt kommt der Zweck der Übung. So tut auch unser Gott, unser Herr, nichts. Er habe denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Ah. Zusammenfassend heißt das für uns, spätestens, immer dann, wenn die von Gott dem Vater festgesetzte Stunde herangekommen ist, hat er sich verpflichtet, es den Seinen zu offenbaren, bevor die Dinge geschehen. Ganz klar. So war es beim Herrn Jesus, so bei Johannes, so bei Paulus, so in dieser letzten großen Stunde Gottes. Weiter darf ich bezeugen, im Neuen Testament kommt das Wort Stunde im zeitlichen Sinn und Präzision der Offenbarung etwa 40 Mal vor. Willi? Kassettenummer?
Ja, da überfragst du dich jetzt.
Gut, also auch eine Kassette. Die letzte Stunde. Und jetzt dürfen wir unter das Wort des vielgeliebten, von Gott vielgeliebten Daniel stellen und uns daran halten. Da achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Wie hat Gott geantwortet? Was hat das bei ihm ausgewirkt? Erstens wusste er, aha, zum Greisen geworden, der vielgeliebte Daniel, erst einige 2-3 Jahre vor Ende der 70-jährigen Gefangenschaft, kommt er auf die Stelle im Propheten Jeremia, 70 Jahre sei ihm bestimmt. Dann wusste er, oh, noch 2-3 Jahre, das ist ja wunderbar, herrlich. Das hat ihn so entzückt, dass er das wunderbare Gebet, Daniel 9, begann zu sprechen. Vielleicht etwa 15, 20 Verse lang. Wunderbares Gebet. Was geschieht am Throne Gottes? Daniel hat nur angefangen zu beten und sich zu demütigen für sich und für die Väter und für sein Volk. Gib Gott der Höchste, dem Erzengel Gabriel, den Auftrag, sofort gehst du zu meinem vielgeliebten Daniel und verkündigst ihm alles, was er gern wüsste. So. Und so kam er. Und dann kommen alle die Kapitel von Daniel nach Daniel 9, 10, 11, 12. Mit all den Orientierungen. Und dort galt dem Daniel alles übertragen, schriftlich festzuhalten, aber gleichzeitig zu sagen und zu schreiben, Daniel, das alles wird vorläufig dem Verständnis aller versiegelt und verschlossen. Bis zur Zeit des Endes, bis zu der Zeit und Stunde, die Gott bestimmt hat. Ist dann die Zeit und Stunde gekommen, die Gott der Vater bestimmt hat, dann werden viele diese Schriften durchforschen, sie ist dann entsiegelt und geöffnet dem Verständnis, und die vielen werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. So, das ist die Einführung, damit ja niemand denkt, ja Bruder Muhl, weißt du nicht, dass der Herr Jesus selber gesagt hat, das ist nicht eure Sache zu wissen.
Die nächste Stunde, Kassette 335.
Kassette 335, die letzte Stunde. Dann dürfen wir zur Kenntnis nehmen, alle Festzeiten, die Gott dem Volk Israel übergeben hat, diese Festzeitordnungen, Zeitordnungen, sagt Gott, das sind meine Feste, die ihr beachten sollt, die ihr feiern dürft. Und diese sämtlichen Festordnungen Gottes, wir wissen ja, beginnt jeder siebte Tag von Sabbat zu Sabbat, von Sabbat zu Sabbat, Sabbat sind immer sieben Tage. So sind alle weiteren Festordnungen Gottes, von Passa, ungesäuerte Brote, Fest der Sabbate, im Neuen Testament am Pfingsten, 50. Tag, dann kommt der siebte Monat mit dem Posaunenfest, mit dem Versöhnungsfest, mit dem Laubhüttenfest und jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr und siebenmal sieben Jahre, nach siebenmal sieben Jahren, das 50. Jahr, ein Hall- und Jubeljahr, sind alles Siebnerzeiten von Sabbat zu Sabbat, jeder siebte Tag und dann ist jeder siebte Monat wieder und dann ist jedes siebte Jahr und dann sind siebenmal sieben Jahre. Siebenmal sieben Tage. Alles Siebnerzeiten. Also, Zeitrhythmen, sagt man dem. Ein Rhythmus ist eine Wiederholung mit gleichen Abständen, räumlich, als Säulenhalle Salomos. Sagen wir mal, von Säule zu Säule waren 7 Meter. Hat man einmal gemessen, dann wusste man, das sind also 10 Säulen. Dann wusste jeder schon, wie lange die ganze Säulenhalle war. Das ist 70 Meter lang. 10 Säulen mit 7 Meter Abstand, bitte. Und so ist es. Da wir nun die vergangenen Siebnerperioden kennen und wissen, Gott ist treu und fährt in diesen Siebnerperioden weiter und hält sich ganz treu daran, dann tun wir gut, das zu beachten. Dann dürfen wir feststellen, das stimmt heute und wird auch eben in die Zukunft stimmen. Umso mehr, als diese Festzeiten Gottes alle, was Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Gott sich selbst das Gesetz gegeben hat, Zeiten und Zeitpunkte sind am Gang von Sonne, Mond und Sternen festgehalten. Am Originalchronometer Gottes. Wo die Elberfelder Übersetzung am Anfang schreibt, Zweckbestimmung der Gestirne, sie seien zur Bestimmung von Zeiten, Hebräisch Moadim, lesen wir bei der Bestimmung der Festzeiten Gottes, das sind meine Moadim, meine bestimmten Festzeiten, die ich am Gang der Gestirne, den ich bestimmt habe, den Gang der Gestirne, zeitlich für alle Zukunft festgelegt habe. Wir haben gelernt, der sichtbare Sternhimmel ist das Zifferblatt mit den 12 Ziffern und den darüber schreitenden Zeigern von Sonne, Mond und Planeten. Und das Uhrwerkgefüge, das wir nicht sehen auf unserer Uhr. das aber verantwortlich ist für das, was auf dem Zifferblatt sichtbar wird. Stimmt das? Das Zifferblatt Gottes am sichtbaren Gang von Sonne, Mond und Sternen, Planeten, Kometen und wie die Dinge alle heißen mögen, zeigt das an, was im Unsichtbaren des Weltalls in der Engelwelt vor sich geht. Das ist das Uhrwerkgefüge, das wir nicht sehen. Das ist biblische, gestattet, wenn ich es sage, göttliche und biblische Astrologie. Und die menschliche Astrologie ist Quatsch und ein Missbrauch. Ich sage es gerade so deutlich. Ja, was heißt denn Astrologie? Was heißt denn Logos? Wort? Und das heißt Sternwort? Seht schon geschrieben? Ja. Paulus geht so weit in Römer 10, dass er sagt, Psalm 19 herausgreift und sagt, was Sonne, Mond und Sterne Gott da darstellt. Man hört nicht und doch ist eine Wortverkündigung da. Und Paulus schreibt, und diese Wortverkündigung ist nichts Geringeres als das Evangelium Jesu Christi, das Gott im Sternwort festgehalten hat. Bitte? Wer hat denn den Sternen den Namen gegeben? Der Astronome sagt, das wissen wir nicht. Diese sonderbaren Sternnamen, deren wir uns heute bedienen, wir Astronomen, die gehen zurück seit Menschengedenken. Ja, was steht denn geschrieben? Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Ah. Und da drin lesen wir unzählige Namen von Gestirnen. Aber das kennen wir nicht. Und das wird uns glatt vorenthalten, was da alles vorhanden ist. So. Festzeiten haben wir beachtet, alles Siebnerzeiten. Und diese Festzeitordnung Gottes ist nichts Geringeres, also schon die praktische Handhabung dieser Feste. Wäre schon wunderbar, wenn Israel sich daran gehalten hätte. Ist aber nur wieder Programm für den gesamten zeitlichen Ablauf der Heilsgeschichte Gottes und Weltgeschichte Gottes. Diese Festzeitordnung ist gleichzeitig das Programm für den gesamten zeitlichen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes. Was könnten wir alles heute in diesem Leben schon empfangen, verstehen und verfügen darüber? Damit haushalten, wir sind Haushalter der Geheimnisse Gottes und Knechte Jesu Christi. Also, jetzt sind eine Anzahl Pläne, Zeit, Schemata da. Das erste, was wir sehen hier, wurde ins Reine gezeichnet 1966 und habe ich schon die ersten Handskizzen 1935 gemacht. Und da darf bitte nicht erschrecken für den, der das zum ersten Mal sieht. Die Dinge sind jetzt, werden nicht gezeigt, um alles zu sehen und lesen zu können, verstehen zu können. Vorerst einmal dazu, dass wir sehen, dass das, was wir am Ende dieser Stunde zusammenfassen, dann, dass da eine Riesenarbeit seit Jahrzehnten vorliegt und ich sagen darf, was in dem ersten Zeitplan, den ihr jetzt seht, könnte es euch schwindlig werden, das näher anzusehen, müssen wir, oder Nussbaumer hat meine Handskizzen so schön ins Reine gezeichnet, als Architektenkollege, und wir beide staunen je länger, je mehr, was wir da festgehalten haben, grafisch und literarisch und mathematisch mit Zahlen, müssen wir bis heute auch nicht kein Jota ändern. Kein Jota ändern. Noch eine grundsätzliche Bemerkung. Wenn ich jetzt diese Dinge ohne Pläne, ohne sichtbare Darstellung einfach so versuchen würde wie jetzt, mit Worten zu erklären, dann gilt doch einfach das Gesetz. Den Satz, den ich gerade ausspreche, den hört ihr, den versteht ihr vielleicht oder auch nicht. Ne? Aber den Satz, den ich gerade vorher gesprochen habe, den habt ihr schon wieder vergessen. Und der Satz, der erst dann kommt, ne? Den kennt ihr überhaupt noch nicht. So geht es beim Lesen, würde ich das in Schriften festgehalten haben. Der Satz, den wir gerade lesen, der ist uns gegenwärtig. Den Satz, den wir gerade vorher gelesen haben, haben wir schon wieder vergessen. Ne? Und der Satz, der erst kommt, den kennen wir noch nicht. Aber was wir grafisch darstellen, da habe ich auf einen Blick alles vor mir. Ich kann es aber kontrollieren, stimmt's oder stimmt's nicht. So, jetzt. Du kannst das vielleicht so machen. Biblische Zeitrhythmen. Ihr seht wenigstens auch hinten, dass hier senkrechte Felder sind, hier ein grünes Feld, Rotzone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gelbzonen, hier eine große Mittelzone und hier nochmal eine Grünzone. Dann horizontal haben wir eine ganze Reihe Linien. Gedacht ist für den, der das studieren möchte, dass er das liest, wie man ein Buch liest, oben links beginnt, Zeilen zu lesen, so. Das sind Jahrtausende und dann andere biblische Zeiteinheiten, wie Sabbatjahre, Halbjahre und alle möglichen Zeitintervalle biblischer Prägung. Und das Gewaltige ist nun, bei etwa 10, 12 verschiedenen Linien und verschiedenen Zeiteinheiten, Zeitmaßen unserer Bibel, dass nun in diesen Ordnungen der Jahrtausende von Gelbzone zu Gelbzone sind immer 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, und zwar Rotzone vom Fall Adams an. Die Grünzone, der siebte Gottestag, den Menschen schuf Gott am Ende des sechsten Schöpfungstages, also waren Adam und Eva einen Gottestag, einen siebten Gottestag, schon einmal 1000 Jahre im Paradies, und am Ende dieses Gottestages, da ließ Gott den Satan hinein und die Verführung und der Fall der ersten Menschen fand statt. Und nun alle verschiedensten Zeiteinheiten Gottes bezeugen uns in all den Jahrtausenden einstimmig das Gleiche. Wir haben also nicht nur zwei oder drei Zeugen vor uns, sondern sagen wir mal 10, nicht? Die uns zeitlich nach den Zeitrhythmen Gottes das Gleiche bezeugen, jawohl, das sind die göttlichen Zeitordnungen. Wegen der doch sich genügend klar noch. Also, Paradies der ersten Menschen, Fall der ersten Menschen. Einmal 1000, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, 6000 Jahre sind vergangen bis heute, vom Fall Adams an. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wir leben also heute in dieser Gegenzeit. So. Das war der siebte Tag. Ein erster Arbeitstag der Menschheit unter Fluch und Schweiß beginnt, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster. Ums Jahr 2000 unserer Zeitrechnung ist eine Gotteswoche von 6000 Jahren von 6 Gottestagen abgelaufen. Vor Gott sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte je ein Tag Gottes. So. Da ist eine Gotteswoche abgelaufen. Und ums Jahr 2000 beginnt ein siebter Gottestag zu laufen. Das ist wieder ein Sabbattag Gottes, das tausendjährige Reich. Dann haben wir hier, warum diese Mitte, die farblich noch betont worden ist. Wir haben vom Fall Adams bis hier, das ist die Zeit Daniels. die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, da ist das Jahr, das nachher Golgatha bestimmt hat, zeitlich, und wie wir dann noch sehen werden, unsere Tage und die Wiederkehr Israels im Jahre 1948, von da aus alles festgelegt, genau nach Jahr, mindestens nach Jahren, alles bestätigt. Diese Mitte nämlich, 3.500 Jahre vom Fall Adams bis zu Daniel, babylonische Gefangenschaft, Daniel, und von hier wieder 3.500 Jahre bis ans Ende des tausendjährigen Reiches. Denn nach 6 Arbeitstagen kommt immer ein Sabbattag. Das sind Tage Gottes für uns 6.000 Jahre. Also ein tausendjähriges Reich ist fällig. Beginn ums Jahr 2000. Ich sage nicht Punkt, ums Jahr 2000. So ist also auch diese große göttliche Siebnerzeiteinheit von 7.000 Jahren Menschheitsgeschichte, von einer Gotteswoche, wo Gott eine gefallene Menschheit 6 Gottestage arbeiten lässt, im Schweiß und unter dem Fluch, so unsegend, um dann nach 6 Arbeitstagen Gottes für eine Menschheit einen Sabbattag anzufügen, genau nach seinen Festordnungen. Ist es sonst bekannt, dass Gott eine Siebnerperiode, zum Beispiel von Jahren, auch in 2x3.5 Jahre abteilt? Macht Gott so etwas? Bitte. Das macht er nicht nur im Kleinen von 7 Jahren, das macht er auch, wie wir es hier von Weitem sehen können, auch in großen, zeitrhythmischen, göttlichen Ordnungen in 7.000 Jahren ist eine Mitte gewaltig und ich könnte hier noch den goldenen Leuchter zeigen, hier den Schaft und da die 7 Lampen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da würden wir merken, wie da alles genau stimmt, nach dem Geist, der Geist des Herrn in der Mitte und so weiter. Das sind gewaltige, über uns einfach überrumpelnde, geistlicherweise überführende, göttliche Herrlichkeiten und Tatsachen, sodass wir sagen können, dass ich auch hier ganz vorn einfach sagen darf, hier stehe ich, ich kann nicht mehr anders. So. Da das nun sehr, ja, Beispiel, das von dem Jahre aus Jerusalem zu bauen, Golgatha genau festgelegt worden ist, und dass von diesem Jahre aus bis zur Gründung Israels 1948 schon 49 mal 49 Jahre vergangen sind, 7 hoch 4 Jahre, genau bis 1948, steht auf dem Plan auch schon 1966 ins Reine gezeichnet. Ja. Und so weiter. So, jetzt bitte den Nächsten.
Bitte Kassette wenden.
Den legst den anderen legst auf einen Stuhl. Ja, vielleicht wieder etwas höher. So, gut. Liebe Geschwister, das ist jetzt einfach. Schnell. Paradieszustand von Adam und Eva. Nach 6 Arbeitstagen Gottes für seine gefallene Menschheit. Eine Erde. Die wird die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes. Wenn Salomo sagt, das was war, ist das was sein wird, da war ein Paradies mit den ersten Menschen, ein Garten, den Gott gepflanzt hat. Ein kleiner Garten für die ersten Menschen. Und wenn Gott etwas wiederholt, nicht irgendwann, sondern nach 7 großen Zeiten, nach 7 Zeiten, dann hat er die ganze Erde zu einem Paradiesgarten Gottes gepflanzt. Und setzt da eine ganze Menschheit hinein. Und dort die ersten Menschen. Und was, und Salomo sagte, also erstens, was war, ist das, was sein wird. Da war ein Paradies und 7.000 Jahre später ist wieder ein Paradies. Nur erweitert über die ganze Erde. Und dann fährt Salomo weiter ab und das, was geschah, ist das, was geschehen wird. Was geschah denn da am Ende dieses Sitten, dieses Sabbattages Gottes, wo Gott geruht hat? Da ließ er die Schlange hinein. um die ersten Menschen zu prüfen. Und diese Schlange brachte die ersten Menschen zu Fall und die ganze Paradiesesherrlichkeit brach in sich zusammen. So was geschieht genau 7000 Jahre später. Paradies über die ganze Erde, lässt Gott den Satan hier auch wieder rein, am Ende. Jawohl. Verführt er hier die ganze Menschheit? Jawohl. Bringt er sich zu Fall? Jawohl. Ist die ganze Herrlichkeit vom tausendjährigen Reich in einer Riesenkatastrophe untergegangen? Jawohl. Stimmt, das was war, ist das was sein wird und was geschah, ist das was geschehen wird. Aber nicht irgendwann, sondern genau nach einem göttlichen großen Signalrhythmus. Dann haben wir hier noch die Tatsache, 2000 Jahre lang gab es eine Menschheit vom Fall Adams bis zu Abraham ohne ein Wort, einen Begriff, eine Idee von Israel. Erst mit Abraham, Isaac begann Gott Israel, Grund für das Volk Israel zu legen. Von Abraham bis auf Jesus Christus vergingen wieder 2000 Jahre, und zwar ziemlich genau. 2000 Jahre, ein Volk Israel inmitten der Nationen. Und von Jesus Christus bis heute, das Jahr 2000, bitte, 2000 Jahre, die wir genau kennen und kontrollieren können, ein Volk Israel zerstreut unter alle Nationen. Stimmt das Letzte hier? Das stimmt auch und das stimmt auch. Ist das auch ein Zeitrhythmus? 3x2000 Jahre. Wie viel gibt 3x666? oder so etwas, nicht? 2000 Jahre. Warum frage ich so dumm? Wir haben gehört heute früh noch besonders, dass Gott dem als schirmenden, gesalbten Cherub geschaffenen Herrlichkeitswesen, nicht? Die ganze Schöpfung als Verwalter anvertraut, übergeben hat. So. Und was ist denn die Zahl 666? Die Zahl des Namens des Antichristen. So. Und 6 mal 2666 mal 3, also ganze 9 mal 666 sind abgelaufen vom Fall bis hierher. So. Kleinigkeit. Und jetzt. Jesus sagt hier, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt wird, gerichtsmäßig, was geschrieben steht. Ja, was steht in unserer Bibel alles geschrieben. Ja. Aber vielleicht ein Wort des Paulus hier, da macht Gott in seiner Barmherzigkeit jetzt schon eine abgekürzte Sache. Er kürzt nicht nur die Tage der Rache ab, die 2000 Jahre gingen, auf 2x3,5 Jahre, sondern auch die jetzt vorangehenden Gerichte, jetzt dann über Israel kommen und über die Nationen, kürzt er ab. Und sagt, zusammenfassend, da wird alles nochmal global, universal, zum Glück aber abgekürzt, sehr rasch durchgeführt, alles, was schon einmal da war und stattfand, geschehen ist. Wir prüfen schnell, dann haben wir das schon hinter uns gebracht. Fall Adams. Der erste Mensch, Adam, für mich ist Adam, da im Paradies, der erste Mensch. 6000 Jahre vor unserem Jahr heute, vor unserem Jahr 2000. So sagt die Schrift. Bin ich dumm? Ich gebe mir Mühe, noch dümmer zu werden, um noch besser allem glauben zu können, was geschrieben steht. 1000 Jahre, also, er ist der erste Adam. Wie wird Christus hier genannt? Der letzte Adam. Der verachtetste in dem Sinn. Ah nein, hier der zweite. Der zweite Adam, und da wird er genannt, der letzte Mensch, weil Gott ihm da das letzte Wort gibt, hier, wo er dann das Friedensreich aufrichtet. Also, erster Adam, zweiter Adam, letzter Adam. Hier, 1000 Jahre nach dem Fall Adams erscheint Noah. sagt Jesus an einer Stelle, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, wenn er wiederkommt. Sagt er so, jawohl. 1000 Jahre später, Abraham, Isaac, Lot, sagt Jesus auch wieder an einer Stelle, wie es war in den Tagen Lots, 2000 Jahre nach dem Fall Adams, 1000 Jahre nach Noah, wird es sein, wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, wie es war in den Tagen Lots. David stellt Christus dar als den Kriegsmann Gottes, der alle Feinde zum Schemen seiner Füße legt. Macht das Christus auch hier. Salomo stellt Christus dar, der in Israel das Friedensreich aufrichtet. Macht Christus das hier auch. Ja. Hier lesen wir Jesus Christus, 4000 Jahre nach dem Fall Adams gekommen. Alles, was Jesus hier in Niedrigkeit angefangen hat, zu tun und zu lehren, wird er, wenn er wiederkommt, in großer Macht und Herrlichkeit weiterführen. So. Und was geschah vor 1000 Jahren, von hier ab, also 5000 Jahre nach dem Fall Adams, da wurden die Kreuzzüge ausgerufen, eine irregeleitete Christenheit erklärte, wir sind das Israel Gottes heute. Das alte Juda und Israel hat nichts mehr zu suchen vor Gott. Also uns gehört das gelobte Land. Nicht? Und dann sind die Kreuzzüge durchgeführt worden. Also das, was eine irregeführte Christenheit vor 1000 Jahren zu unternehmen begann, macht das der Herr Jesus dann. Dass er die von ihm bestimmten und auserwählten Söhne Israels und rechtmäßigen Eigentümer dieses Landes dann ins Land einführt, ja bitte, hat er nicht schon begonnen. 1948. Die Dinge laufen ja schon. Die laufen ja schon. Was heißt jetzt das? Hat Salomo recht? Das, was war in den Tagen Noahs, geschieht hier. Global, universal, rasch. In den Tagen Lots, was Gott durch immer nach Jahrtausenden dargestellt hat und was hier passiert ist, so kommt hier alles noch einmal gleichzeitig, global, universal, ja, in einer unheimlichen Vehemenz und Schlagkraft zur Durchführung. Deshalb hat Gott heute einer gesetzlosen Menschheit diese wunderbaren Gottesgesetze an und für sich einer gottlosen Menschheit in die Hände gelegt, wie Atom. Sind das wunderbare Gesetze? Ne? Eines dieser wunderbaren Gesetze, die Gott in unsere Sonne gelegt hat, hat ja die Segensleuchtkraft und Wärme und Lichtstärke, das alles am Leben. Und ganz wunderbar abgewogen nach Hitze, Graden und allem Nötigen vorhanden ist. Biologische Gesetze, dann elektronische Gesetze, Computer und wie die Dinge alle heißen und den ganzen Himmelsraum. Erfolge schon heute, wahnsinniger Art. In einem Nix ist alles festgehalten. So. Ein ganzes Menschenleben mit allem so. Heute. Warum hat Gott das einer gottlosen Menschheit in die Hände gelegt heute? Damit sein Wort erfüllt werden kann, dass alles unheimlich rasch, fast plötzlich geschehen kann. Alles wird erfüllt, in was für einer Kürze? Weil Gott in seiner Barmherzigkeit eine abgekürzte Gerichtsabrechnung macht, so schreibt Paulus in Römer 9. Genügt, nächstes bitte. 50 Jahre von 1947-48. Ja, bis 1997, also rund Jahr 2000. 2. Weltkrieg, 45 zu Ende. 1948 steht der Staat Israel da. 1947 hat die UNO in New York den Engländern gesagt, aber jetzt nach der Hitlerzeit bitte sofort den Juden den Staat bewaffnen. Nein. Die Engländer, das erste Mal 1917 haben sie versagt, nach dem Ersten Weltkrieg, das gleiche wunderbare zu treuen Händen aus dem Schoße der des Völkerbundes damals nach dem Ersten Weltkrieg haben sie damals versagt, würde ich sagen. Und hier aus zum zweiten Mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Engländer direkt Untreue geübt. Gegenüber dieser wunderbaren Treuhänderschaft stellen wir uns vor. Aus dem Schoße versammelter Nationen in unseren Tagen zu treuen Händen den Auftrag zu bekommen, sorgt jetzt für die Juden, den Juden, dass ihr Staat im Lande der Verheißung aufgerichtet wird. Hätten sie das gemacht, wäre dann England heute noch ein wunderbares Weltreich. Überragend wunderbar. Gott, der das natürlich schon wusste, der hat schon dafür gesorgt, dass im äußersten Westen Ableger da sind von England, von Europa. Die romanischen Völker und Sprachen sind in Südamerika und die germanischen Völker und Sprachen in Nordamerika. Und das ist das Weltreich, das am Ende der Tage zur Weltherrschaft kommt und wenn ein dritter Weltkrieg nötig wäre, damit alle Gegner Israels nicht mehr da sind. So steht geschrieben. Und dann dieser gegenwärtige Staat Israel, wunderbare Jahre noch erleben kann und Gott mit ihnen einen Friedensbund schließt. Wir gucken hier noch schnell weiter. Also, noch zurück. 1947. UNO, England den Auftrag, Staat Israel schaffen. 1917, 30 Jahre früher, Völkerbundsversammlung in Genf, nach dem Ersten Weltkrieg, zum ersten Mal England schafft den Juden ein Staatswesen, Heimwesen. Nein. Damals, 1917, zogen die Engländer in Jerusalem militärisch ein und haben den Islam definitiv diese Stadt abgenommen, als Alleinherrschaft. Warum buchstabiere ich zurück? 20 Jahre vor 1947, 30 Jahre vor 1947, 50 Jahre vor 1947, 1897, fand der erste Zionistenkongress statt in Basel unter Theodor Herzl. Und Theodor Herzl hat geweissagt, das dürfen wir heute sagen, Brüder, Väter, in spätestens 50 Jahren steht der Staat Israel da. Zählen wir zu 1897 50 Jahre hinzu, genau 1947, UNO, oh Engländer, jetzt aber den Juden den Staat, zum Glück, ich sage zum Glück haben die Engländer versagt, sonst hätten sie die Ehre, dass ein Staat Israel geben wird. Die Ehre hat sich der Gott Israels vorenthalten. 1948 steht der Staat Israel da. 1956 kommt die Suezkrise. Ganz heikle Situation für Israel. Was war 1967? Der sogenannte Sechstagekrieg. Jetzt kommt Jerusalem ganz in Besitz des Staates Israel. Dann kommt 1973 Yom Kippur. Ein Krieg, zweiter, dritter Tag nach Beginn dieses Krieges gegen Israel, war Israel in verzweifelster Lage. Yom Kippur. Über Nacht. Die Juden nach, im Norden nach Damaskus zogen, unterwegs waren im Süden nach Kairo. Und sofort die UNO, halt, sofort, Waffenstillstand, nicht. Oder wäre sehr viel zu sagen, was da noch geschehen ist. 1973. Erinnert ihr euch, dass die Astronomen da schon ein Jahr, also 1972, einen Kometen haben kommen sehen, von dem die Astronomen weissagten, wenn der erscheint in unserem Sonnensystem, dann gibt das ein Schauspiel, wie die Welt noch nie gesehen hat. Da haben sie sich getäuscht. Der Komet hieß Kohoutek. Vielleicht erinnern sich etliche daran. Mit dem Verständnis der Sterne und ihrer Bedeutung wusste ich, was der anzeigt, ist genau das, die Ankunft eines seinen Heeren, der Israel zu Hilfe kam. Sodass die Israel auf dem Marsch gegen Kairo und gegen Damaskus. Heute 1985. Ihr seht diese Zone damals 1966 gezeichnet. Wusste ich nur, wenn ein dritter Weltkrieg kommt, dann kommt er erst in den Anfang 80er Jahren. Diese Rotzone stellt das dar. Hier habe ich ihn noch bis 1984 eingezeichnet, jetzt haben wir schon 85. Dann waren große Zeichen an Sonne, Mond und Planeten. Ich habe das hier auch grafisch festgehalten. Ihr erinnert euch an die Aussagen von der großen Planetenparade und so weiter, mit den prophezeiten Auswirkungen auf der Erde. Ich darf sagen, ich habe das heute festgestellt. Etwa 7 Dinge wurden genannt von denen, die das sahen. Und von den 7 Dingen sind etwa 4 bis heute unmerklich immer mehr gehen die in Erfüllung. So, jetzt sind wir hier angekommen. Die Zone von hier bis hier stellt nun die 7 letzten Jahre unseres Zeitalters dar, die sogenannte 70. Jahrwoche, die wir noch, ich hoffe, noch kurz etwas näher verstehen lernen dürfen. 70. Jahrwoche, welche Gott in 2 Teile abgeteilt hat. Die 70. Jahrwoche, also 7 Jahre dauernd, beinhaltet in den ersten 3 Halbjahren ein wunderbares christusgläubiges Volk Israel, denen Gott die beiden wunderbarsten Zeugen gesandt hat, zur Verfügung stellt, nämlich Mose und Elia. Mose und Elia, 2 Zeugen, Mose und Elia, mit denen schließt er mit dem christusgläubigen Volk in Israel und Jerusalem einen heiligen Bund. Eine Vordarstellung, ein Angelt, Zustände zum Verwechseln mit dem tausendjährigen Reich, das also hier anschließen wird. Beim Beginn dieser letzten 7 Jahre, das sage ich jetzt schon, beginnt die Uhr Israels wieder zu ticken. Die Uhr Israels, das heißt der Ablauf der Söhne Israels in ihrem Land mit Jerusalem, zeitlich laufend, tickt die Uhr Israels. In dem Augenblick, wo Jesus ausrief, es ist vollbracht, sein Haupt neigte und verschied, blieb die Uhr Israels stehen, denn mit Golgatha lief die 69. 7-Jahr-Periode ab. Und die 70., die verheißen war, konnte nicht laufen, weil sie den Messias anstatt auf den Thron David erhöht, was sie gerade machen wollten, Hosianna, dem Sohne David, als Fluchholz erhöht, verworfen haben, konnte die verheißene 70. Jahrwoche, 7-Jahr-Periode nicht laufen. Versteht ihr? Da blieb die Uhr Israels stehen. Und bleibt stehen, bis diese 70. Jahrwoche, die Gott in seiner Treue nicht einfach unter den Tisch hat fallen lassen, sondern aufbewahrt, bis sein Zeitpunkt gekommen ist, wo das, was in dieser 70. Jahrwoche schon von Daniel vorausgesagt ist, genau durchgeführt werden kann und wird in 2x3,5 Jahren. Wenn diese letzten 7 Jahre beginnen, wir lassen mal die Zeit, die Jahreszahlen, die ich hier habe, einfach weg, um die Sache selbst ganz neutral ansehen zu können. Wenn mit dem Jahr, wo diese letzten 7 Jahre zu laufen beginnen, hat der schon lebende Antichrist ein solches Weltansehen, ich sehe das ums Jahr 1990 herum, ein solches Weltansehen, dass die ganze Welt, alle Nationen froh sind, dass der geruht für die nächsten 7 Jahre noch ein herrliches Friedensreich zu garantieren. Ihr wisst natürlich fälschlicherweise, denn er weiß, in der Mitte der Woche kann er sich offenbaren als der, der er ist, der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, das Tier, der Antichrist, was er dann sich als solchen hier offenbaren kann und die beiden Zeugen töten kann hier und dann die zweiten dreieinhalb Jahre laufen, wo Satan blanke Vollmacht hat, der hier in der Mitte der Woche auf die Erde geworfen wird, durch Michael und seine Engel. So. Diese Katastrophenjahre, nur Israel in der Mitte mit Jerusalem. Israel ist in dieser Zeit das Land der Zierde. So. Stellt euch vor, die Grenzen gehen da auch schon bis an den Euphrat. Fruchtgefilde werden gepflanzt und Gott ruft alle Söhne Israels zurück. Israel ist da das Land der Zierde aller Nationen. Mose und Elia, Gott einen heiligen Bund geschaffen, da sind auch die 144.000, die Gott jetzt in einer Zeitspanne sammelt. Hier sind wir heute, 1985, jetzt ungefähr in der Mitte, in der Gegend. Ich habe gewagt, diese schweren Jahre für die Nationen, denn die beiden Zeugen sind mit solchen Gerichtsvollmachten versehen gegenüber den schon dem Antichristen verfallenen Nationen. Denn ein Israel hier, das wieder einen Tempel gebaut hat in dieser Zone nach einem dritten Weltkrieg, einen Tempel gebaut hat und in dem Tempel wird wieder geopfert, genau nach dem Gesetz des Mose, der gegenwärtig ist, und nach den Propheten so. Da sagt sogar die ganze Christenheit, das hat gerade noch gefehlt. Jetzt haben wir 2000 Jahre bei den Heiden dafür gesorgt, dass die nicht mehr opfern und möglichst und so weiter. Jetzt fangen die Juden wieder an, Tiere zu opfern. Werden sie dann gehasst von allen Nationen? Ganz klar. Furchtbar. Das steht so geschrieben. Das steht geschrieben, nachdem dann alle froh sind, fälschlicherweise, und der sagt ja, was sagt er, wer er sei? Er sei der Christus. Er habe jetzt ein Weltfriedensreich aufgerichtet. Ja? Nämlich so, ich darf das hier kurz repetieren, knapp zusammenfassen, wenn USA zur Weltherrschaft kommt, nach dem dritten kurzen Weltkrieg. USA hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen gibt. Die haben schon gesagt, es ist schade, dass wir nicht beim Zweiten Weltkrieg schon ganze Arbeit gemacht haben. Versteht ihr, was wir sagen wollen? Sollte ein dritter Fall vorkommen, dann machen wir ganze Arbeit. Und so kommt es auch. Und es besteht ungefähr seit einem Jahr ein Bündnis zwischen USA und Israel. Erstens, politisch. Zweitens, finanziell. Drittens, militärisch. So. Wer heute für Israel einsteht, der kommt hoch. Und wer heute gegen Israel ist, kommt um. Sehr einfach. Und wenn USA die Weltherrschaft erreicht hat, niemand fragen muss, wie sollen wir das einrichten, kommt ein erster Tagesbefehl. Die ganze Kriegsindustrie wird sofort umgeschaltet in Friedensindustrie. Ja, ihr Lieben, was ist dann möglich in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren? Heute. Können dann Steppengebiete von Israel bis an den Euphrat in zwei, drei Jahren Fruchtgefilde gemacht werden? Kann dann ein Tempel gebaut werden in Jerusalem? Und eine Stadt Babel in der Ebene Sinai. Und so weiter. Alles. Alles kommt. Und zwar in unglaublicher, für uns unmöglicher Kürze. Durch die Barmherzigkeit Gottes. In dieser Friedenszeit wird der Tempel gebaut, Weltfrieden, Babel wird gebaut, alle die gewaltigen Dinge, die kommen müssen. Der Komet Halley, den ich 1910 als Bube gesehen habe, da musste man kein Fernrohr oder Feldstecher nehmen. Großer leuchtender Kopf, Abend für Abend, nur immer ein wenig an einem anderen Ort. Ein Fanal, ein Zeichen, sie seien zu Zeichen und so weiter. Und Jesus sagt, Am Ende dieses Zeitalters werden große Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Hat das auf der Erde eine Folge, eine Auswirkung? Und auf der Erde, was bei brausendem Meer der Nationen und Wasserwogen, Ratlosigkeit der Nationen, hat er recht gesehen? Und was noch? Und eine Furcht vor Erwartung und Verschmachten vor Dingen, die noch gar nicht da sind und laufen, sondern die erst noch über den Erdkreis kommen werden, verschmachten die Menschen schon. Warum? Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Ja, bitte, wenn es dann da oben zu wackeln beginnen wird, dann wissen wir auf der Erde, oh weh, dann wird auch die Erde geschüttelt wie eine Hängematte, steht geschrieben. Bitte. Also, und Gott in seiner Barmherzigkeit macht da kurzen Prozess, abgekürzte Sache. Und in diesem Weltfrieden, bitte, wenn die ganze Kriegsindustrie in Friedensindustrie umgeschalten ist, Weltbefehl amerikanischer Weltherrschaft, kann dann ein christlicher Prophet aufstehen, jetzt ist erfüllt, was der Prophet gesagt hat, sie werden ihre Schwerter zu Winzermessern und ihre Speere zu Pflugscharen umschmieden.
Fortgang auf Kassette 2.